Atemweg.
So oder so ähnlich hören sich im Optimalfall nach korrekt durchgeführter Inhalation durch die PatientInnen die Geräusche der Inhalationsvorgänge von einer kleinen Auswahl der unterschiedlichsten auf dem deutschen Markt zugelassenen Inhalationsgeräte von Pulverinhalatoren hin zu Verneblern bis zu Sprays an. Oftmals ist es für ÄrztInnen gemeinsam mit ihren PatientInnen im Device-Dschungel schwierig, aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Inhalationsgeräten, das richtige Device für die richtige Patientin oder den richtigen Patienten zu finden. Dennoch wird hörbar, wie ich finde, dass alle nach einem unterschiedlichen Prinzip arbeiten. Es sind also nicht nur unterschiedliche Therapeutika enthalten, sondern auch die technischen Wege zur Inhalation sind jeweils andere. Eins ist allerdings allen gemeinsam. Die Medikamente können nur dann wirken, wenn sie, egal mit welcher Technik, auch eingenommen werden. Und mit dieser eigentlich banalen Erkenntnis begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem dritten und letzten Teil unseres COPD-Spezials anlässlich des Welt-COPD-Tags 2024. Wir haben in der ersten Folge über die Notwendigkeit der Steigerung der Aufmerksamkeit für die COPD gesprochen, im zweiten Teil die medikamentöse Therapie betrachtet. Und in dieser Ausgabe wollen wir nun darauf schauen, was für eine erfolgreiche Therapie bei COPD nötig ist. Die Adhärenz. Mit Professorin Katrin Karnert, Pneumologin, niedergelassen im Medicenter Germering, einer Lehrpraxis der Ludwigs-Maximilians-Universität, und Farhud Akrami, als Hausarzt, ebenfalls niedergelassen im Medicenter, habe ich ausführlich über das Thema Adhärenz gesprochen. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch die Herausforderungen der gelungenen Medikamenteneinnahme beleuchtet. Los geht's mit Professorin Karnert, die skizziert, warum die COPD als chronische Erkrankung anders wahrgenommen wird als andere Erkrankungen und welche Auswirkungen dies auf die Adhärenz hat.
Man könnte ja meinen, es ist eine chronische Erkrankung, die den gleichen Stellenwert genießt wie beispielsweise eine arterielle Hypertonie, also ein hoher Blutdruck. Aber die Awareness in der Bevölkerung beispielsweise für kardiovaskuläre Erkrankungen ist aus meiner Sicht deutlich höher und auch die Therapie Umsetzung und Durchführung wird von den Patienten oft stringenter betrieben. Das liegt vielleicht auch einerseits daran, dass die Therapie oft als Tabletten in diesen Erkrankungen verabreicht werden kann. Bei der COPD müssen die Patienten in der Regel eine inhalative Therapie einnehmen. Das birgt gewisse Hürden in der Anwendung. Und auch die Patienten denken nicht so sehr daran. Also die Medikation wird tendenziell häufiger vergessen oder falsch angewendet. Und das ist schon ein Problem, mit dem wir tagtäglich zu kämpfen haben. Studiendaten im COPD-Bereich zeigen, dass die Adhärenz so bei 60% liegt, was für eine chronische Erkrankung eigentlich nicht besonders gut ist. Man sieht schon in einzelnen Studien, wie jetzt zum Beispiel in Cosiconet, das ist Deutschlands größte COPD-Kohorte, dass die Adhärenz höher liegt. Allerdings sind es natürlich sehr selektionierte Patienten. Das heißt, wir müssen da weiterhin besser werden. Farhud, was denkst du, wie siehst du es im hausärztlichen Bereich?
Das kann ich nur auch bestätigen, tatsächlich im hausärztlichen Bereich. Das häufige vorkommt, dass Patienten tatsächlich entweder das falsch anwenden, beziehungsweise einfach nicht das richtige Medikament für diese Patienten quasi ausgewählt wurde und das nicht richtiges Device, deswegen sollte man dann auch natürlich nochmal weiterschauen und darauf achten.
Jetzt haben Sie die Aspekte angesprochen, die wir ja auch schon gestriffen haben in unserer ersten Folge, wo wir über Awareness gesprochen haben. Erleben Sie diesen Unterschied, dass Leute bei kardiovaskulären Erkrankungen adhärenter sind? Das heißt, der Druck, den diese Krankheit ausübt, das ist gar nicht so das Entscheidende, oder doch?
Die Krankheitslast bei der COPD kann ja enorm sein. Also die Patienten können insbesondere bei fortgeschrittenen Stadien ja schwer symptomatisch sein und sind natürlich in ihrer Lebensqualität deutlich beeinträchtigt. Das Problem ist einfach die Auffassung, wie die Symptome wahrgenommen werden. Die Patienten haben oft lange geraucht, kennen einen gewissen Raucherhusten, sind auch älter, schieben dann die eingeschränkte Belastbarkeit auch gerne auf das Alter und nehmen das nicht im gleichen Maße wahr, wie wenn man beispielsweise einen Myokardinfarkt hatte. Da weiß man, ein Herzinfarkt ist ein lebensbedrohliches Krankheitsbild. Nahezu jeder in Deutschland weiß, Druck auf der Brust, Ausstrahlung in den linken Arm ist ein Warnsignal. Wenn wir umgekehrt die COPD-Exazerbation nennen, also sozusagen der Infarkt der Lunge, und wir fragen unsere Patienten, was ist das? Die Patienten wissen das oft nicht. Ja, das heißt, das Verständnis für die Erkrankung ist nicht im gleichen Maße vorhanden. Und das birgt natürlich das Problem, dass die Patienten gar nicht, weil sie es nicht machen wollen oder nicht durchführen wollen, einfach gar nicht die Gefahren so kennen. Weil einfach die Awareness für Lungenerkrankungen nicht im gleichen Maße gegeben ist. Und da muss man natürlich sagen, da müssen wir auch von pneumologischer Seite natürlich besser werden in der Aufklärung unserer Patienten.
Ist das auch dann eine Herausforderung, die Sie in der allgemeinmedizinischen Praxis teilen?
Auf alle Fälle. Also das ist tatsächlich so, dass die Patienten kommen wegen einer anderen Erkrankung zu mir und nebenbei erwähnen, übrigens, ich kriege seit jetzt einem Monat schlechte Luft. Aber wenn das, wie auch Professor Kahnert gesagt hat, wenn jemand Brustschmerzen hat und das zu Hause wahrnimmt, dann wird er sofort entweder 112 anrufen oder sofort in die Praxis kommen ohne Termin. Aber genau das ist, was man bei Luftbeschwerden häufig wirklich nicht erlebt, dass die Patienten gezielt wegen Luftnot zu uns kommen. Das muss wirklich schon weit fortgeschrittener sein. Aber dass die wirklich im Anfangsstadium das wahrnehmen als solche und zu uns kommen, das sieht man wirklich tatsächlich selten.
Danke für den Einblick in Ihre Praxis. Sie haben eben schon die medikamentöse Therapie erwähnt, Professorin Kahnert und auch Herr Akrami. Darüber möchte ich gleich nochmal sprechen. COPD empfinde ich aus meiner Laienperspektive auch als eine sehr komplexe Erkrankung. Es gibt ja ein breites Angebot, wir haben Schulungen, eben Dinge, die diese Krankheit positiv beeinflussen können. Wie wichtig sind denn solche Dinge, wenn wir jetzt auf Adhärenz schauen? Und gleichzeitig, wie Herausforderungen sind denn auch diese Dinge im Praxisalltag dann wirklich diese implementieren zu können, respektive erfolgreich an die Betroffenen herantragen zu können?
Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie adressieren. Ich denke, bei der Erstdiagnose einer Erkrankung wie einer COPD sollte natürlich die primäre Aufklärung durch den Lungenfacharzt erfolgen. Dazu gehört natürlich bei der Ersteinleitung einer Therapie auch aus meiner Sicht die Schulung des Inhalationsdevices direkt beim Lungenfacharzt. Wir führen das auch so durch. Also es muss sichergestellt sein, dass die Medikamente, die wir verordnen, auch wirklich ankommen. Ja, ein falsch angewendeter Inhalator ist de facto keine adäquate Therapie. Dann müssen wir aber auch auslösende Faktoren ansprechen. Der Hauptrisikofaktor in Deutschland ist ja natürlich nach wie vor der Zigarettenkonsum. Das heißt, auch darüber müssen wir mit den Patienten sprechen, auch über Angebote zur Raucherentwöhnung. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, vor allem am Anfang diesen doch wunden Punkt oft direkt zu adressieren. Und wir müssen natürlich auch über Themen sprechen wie körperliche Bewegung zum Erhalt der Leistungsfähigkeit. Ja, oft wollen sich die Patienten dann schonen, weil die Atmung schon schlechter ist. Das ist aber genau falsch. Das führt zum Muskelabbau. Das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Patienten aktiv bleiben. Sie anbinden an Lungensportgruppen beispielsweise oder Atemphysiotherapie bei stärker fortgeschrittenen Patienten. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und auch natürlich eine pneumologische Reha für selektionierte Patienten. Was man natürlich auch unterstützen sollte, ist eine Anbindung an COPD-Schulungen. Also es gibt verschiedene Schulungen, die angeboten werden, um den Patienten auch in einem, sage ich mal, längeren Intervall die Möglichkeit zu geben, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen.
Klingt natürlich auch sehr herausfordernd, ne? Also Sie haben es gerade gesagt und haben dabei, das können unsere Zuhörenden nicht sehen, wir sind per Bild zusammengeschaltet, auch so ein bisschen gelächelt, als Sie gesagt haben, wir müssen Sie aufs Rauchen ansprechen. Das ist eine wahnsinnig herausfordernde Tätigkeit. Also wie wird man der denn Herr? Und Herr Akrami, wie begegnen Sie dieser Herausforderung vielleicht in der Praxis, wenn Sie über Schulungen sprechen, wenn Sie sagen Lungensportangebote? Also wie kann man das denn erfolgreich implementieren?
Also natürlich, das ist wichtig, dass man erstmal ein Verständnis für Erkrankungen überhaupt für Patienten erstmal schafft. Also wenn die Patienten das verstanden haben, worum es geht und wirklich diese, nicht jetzt genaue Pathophysiologie, aber wirklich genau wissen, worum es geht und welche Erkrankungen die haben und das schon ernst genommen haben, wenn man einmal diese Zeit nimmt und das erklärt, und dann wird natürlich Patient auch motiviert und kann man natürlich dann auch viel besser an Patienten rankommen. Natürlich muss man auch darauf achten, ja, wenn Patient kommt und gehört hat, okay, bitte nicht rauchen, das ist halt genauso, wenn jemand halt übergewichtig ist und sagt, man zu dem nimm ab, das ist einfach auch falscher Ansatz. Also man sollte natürlich so verschiedene Techniken benutzen, motivierende Gespräche führen und die Patienten einfach so dazu bringen, dass die von ihnen wirklich dazu tendieren. Und es gibt natürlich auch dann von der Krankenkasse auch verschiedene Informationsmaterialien, wenn man hat Patienten an zum Beispiel DMP-Programm angeschlossen hat, dass die Patienten dann auch das bekommen wurden und dann auch diesbezüglich auch informiert werden. Und selbstverständlich auch sehr wichtig ist, wenn Patient zu Pneumologen geht und einen neuen Inhalator zum Beispiel bekommt und Schulung bekommen hat und es ist jetzt viele Informationen auf einmal von jemandem, alles für ihn halt neu ist, dann sollte man halt das immer wieder wiederholen. Also wenn bei uns ist mindestens so, wenn Patienten zu uns kommen, neue Medikamente bekommen haben, neue Inhalator bekommen haben, dann versuchen wir wirklich jedes Mal das zeigen lassen oder mindestens demonstrieren, wie man das inhalieren würde und wirklich Patienten ein bisschen sensibilisieren in dieser Richtung. Das ist halt, das ist ein Medikament, nur das zu Hause haben, heißt nicht, dass es auch wirkt. Es ist halt nicht wie bei Herzerkrankungen oder bei Blutdruck, dass man eine Tablette nimmt und egal wie man das nimmt, dann wirkt. Ich glaube, das Verständnis muss erstmal geschaffen werden.
Was schon ganz wichtig ist, man sieht, dass wirklich diesen Overload an Informationen, der beim Erstgespräch stattfindet. Die Patienten sind schockiert. Sie haben jetzt eine Lungenerkrankung, von der sie ja oft nichts wussten oder gehofft haben, sie haben es nicht, ja. Und deswegen ist die Zusammenarbeit so wichtig. Wir sprechen dann auch miteinander und oft kristallisiert sich raus, du sag mal, hast du das dem eigentlich erzählt? Sage ich, ja, habe ich. Aber man kann eben nicht alles an Informationen aufnehmen. Das heißt, dieser repetitive Ansatz, Informationen zu wiederholen, Schulungen zu überprüfen, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch nicht beim zweiten Kontakt mit dem Hausarzt getan. Wir machen das immer wieder.
Aber ist das jetzt was, was Ihnen nur gelingt, weil Sie eben auch diese räumliche Nähe haben? Oder ist das was, was ich auch ableiten kann für KollegInnen, die uns jetzt zuhören, die vielleicht nicht in so einem Kontext zusammenarbeiten, wie Sie das tun?
Ich glaube, die räumliche Nähe macht es uns natürlich einfacher, weil wir ja ähnliche Patienten betreuen und der Weg wirklich sehr, sehr kurz ist. Aber wir haben ja auch viele Zuweiser von extern in die Pneumologie und wir bemühen uns, die Kanäle offen zu halten, direkten Kontakt zu halten, wenn es Fragen gibt. Und unsere hausärztlichen Kollegen sind ja da auch sehr erfahren. Das ist ja ein häufiges Krankheitsbild. Und ich denke, das klappt eigentlich gut. Man muss es halt tatsächlich machen.
Ich würde gerne mal auf die medikamentöse Therapie zu sprechen kommen. Herr Akami, Sie haben das ja eben skizziert. Dann wurde eingestellt in der fachärztlichen Praxis. Und jetzt an Sie beide. Wir haben ja hier wirklich ein großes Portfolio an Wirkstoffen, aber eben auch an Devices. Ist diese Komplexität in Ihren Augen eher ein Vorteil, weil ich auf die unterschiedlichen Belange, aber auch vielleicht Voraussetzungen, also sprich mit welcher Kraft kann jemand ein Gerät bedienen etc. pp., das ist ja sehr individuell. Also ist diese Komplexität ein Vorteil, wo Sie sagen, oh, das ist ja toll, da kann ich ja groß auswählen und patientenspezifisch dann das Passende finden? Oder ist das eine Überforderung? Wie sehen Sie das?
Alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Ich würde einen Vorteil genau das nennen, was Sie schon gesagt hatten. Wir können natürlich durch die Vielfalt der Präparate individuell das Device auswählen, mit dem der Einzelne am besten zurechtkommt. Und one size fits all geht tatsächlich leider nicht für alle unsere Patienten. Das geht alleine schon los bei der Applikation der Medikation. Es gibt Medikamente, die muss man zweimal täglich geben, andere Präparate einmal täglich. Es gibt tatsächlich Patienten, die haben COPD-Symptome nur in den Morgenstunden. Da reicht vielleicht eine einmal tägliche Anwendung. Aber es gibt viele Patienten, die auch in den Abendstunden Beschwerden haben, sowohl morgens als auch abends. Da eignen sich dann besser Präparate, die man zum Beispiel zweimal täglich gibt. Manche Substanzklassen werden von den Patienten nicht vertragen. Das heißt, man muss da manchmal auch die Art der Medikation wechseln und dann natürlich direkt das Device an sich, wie gut kann das der Patient anwenden. Also nicht jeder Patient kommt mit einem Pulverinhalator zurecht. Manche bevorzugen eher ein Dosiererosol und umgekehrt haben manche Patienten beispielsweise mit schweren rheumatologischen Erkrankungen, Deformitäten der Hände gar nicht die Kraft, sozusagen ein Dosiererosol adäquat zu bedienen oder den Inhalationsvorgang regelrecht durchzuführen.
Im Prinzip geht es darum, dass man, egal welches Device bekommt, wichtig ist, dass man das auch richtige Anwendung auch prüfen kann. Das ist halt so, dass man tatsächlich auch in der Entwicklung halt viele Medikamente hatte, wo halt wirklich Einzelwirkstoffe drin sind und dann weiter produziert wurden natürlich. Und dann wurde man halt dementsprechend auch versuchen, die Medikation auf Kombinationspräparate umzustellen, dass die Anwendung auf den Patienten einfacher wird. Und dann auch natürlich in der Schulung dann wird es auch einfacher, weil da kann man einen Inhalator die Anwendung zeigen und Patient simuliert das. Und dann ist viel einfacher, als dass man drei verschiedene quasi simuliert bekommt.
Und man hat ja auch in Studiendaten wirklich sehr schön gesehen, dass Patienten, die ein Kombinationspräparat erhalten im Vergleich zu offenen Tripletherapien zum Beispiel, wirklich einen Benefit hatten hinsichtlich von Exazerbationen. Also die Anwendung wird einfach besser, weil die Fehleranfälligkeit sinkt und auch weniger Konfusion bei den Patienten herrscht. Was muss ich jetzt als erstes? War der zweimal, der einmal täglich? Also das ist schon etwas, was wesentlich besser funktioniert.
Jetzt haben wir mit Ihnen gemeinsam auf diesen Komplex Adhärenz geschaut. Was ich an dieser Stelle schon mal als kleines Zwischenfazit sozusagen mitnehmen kann, die intensive Kommunikation, auch das Nachfragen aus der fachärztlichen in die hausärztliche allgemeinmedizinische Praxis rein. Die Schulungen sind wichtig und auch hier ist das repetitive Element enorm wichtig. Also nicht einfach sagen, ja, machen Sie, dann wird das schon laufen, sondern nachzufragen, kommen Sie zum Beispiel mit dem Device zurecht, wie läuft es denn bei Ihnen? Also da häufig in die Kommunikation zu gehen, zu ermutigen, natürlich Lifestyle-Interventionen auch umzusetzen und auch da, das haben Sie auch beide gesagt, dass man es nicht einfach nur sagt, sondern auch Angebote schafft zur Unterstützung, weil, ja, hör mal mit dem Rauchen auf, ist schnell gesagt, aber schwierig umzusetzen für die Betroffenen. Das so als kleines Zwischenfazit. Wenn Sie jetzt auf den Komplex Adhärenz schauen, was ist Ihnen denn noch weiterhin wichtig über die Dinge hinaus, die ich jetzt gerade mal so kurz zusammengefasst habe?
Wir hatten es ein bisschen schon angesprochen. Aus meiner Sicht ist, glaube ich, eine umfassende Krankheitsaufklärung. Und das muss natürlich sicherlich auch stückweise erfolgen. Wichtig und auch, dass die Patienten wissen, was sind denn gute Informationsadressen für eine Selbstinformation, zum Beispiel die Deutsche Lungenstiftung, aber auch die Atemwegsliga, da kann man sich informieren. Man kann auf der Atemwegsliga die Inhalationsvideos ansehen, kann sozusagen sich selber nochmal informieren zu Hause im Nachgang an das Gespräch. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, weil wenn der Patient weiß, wo die Probleme sind, wenn er weiß, wann muss ich zum Arzt gehen, was sind die Red Flags, wann ist es gefährlich, dann, glaube ich, können wir früher agieren. Und im Moment ist es ja so, wir steigern ja die inhalative Therapie dann, wenn ein Event auftritt, also Symptome ansteigen oder eine Exazerbation aufgetreten ist. Wenn wir das aber gar nicht mitbekommen, dann können wir die Therapie gar nicht an den aktuellen Krankheitsstand anpassen. Das heißt, der Patient muss wissen, wann soll er kommen? Wann darf ich kommen? Und das ist etwas, was natürlich manchmal schwierig ist, weil wir bringen den Patienten einen gewissen Grad an Selbstmanagement der Erkrankung bei, was dazu führt, dass die Patienten vielleicht auch manchmal zu spät kommen. Das heißt, wir müssen die Türen für die Patienten offen halten. Und natürlich ist der Zugang zu Fachärzten oft ein bisschen schwieriger als zum Hausarzt. Und deswegen ist diese direkte Zusammenarbeit so wertvoll, weil wir dann die Rückmeldung bekommen, du, das klappt nicht mit dem Device oder der Patient hat wieder mehr Symptome. Können wir nicht früher was ändern?
Man sollte natürlich auch Raum erschaffen, dass die Patienten wirklich regelmäßig kommen. Das ist, wie Frau Sakalt auch erwähnt hat, das ist Aktion und Reaktion, wo halt Patienten warten, haben die Beschwerden, kommen die und wir reagieren und da ist man immer hinterher. Hm. Und das ist schwierig, dann eine Krankheit, besonders bei dieser Erkrankung, wo wirklich eine chronische Erkrankung ist, auch wirklich gut einzustellen. Da bietet, wie ich auch vorhin gesagt habe, DMP-Programm, dass man mindestens Patienten etwas Handfestes gibt, es ist ein Programm und sie sollten alle 3 Monate oder alle 6 Monate halt vorbeikommen, die kontrollieren alles und da kommt ein Gespräch dann, ob Patient wirklich gut eingestellt ist oder hat Patient schon jetzt statt gehabt, Exazerbation gehabt, Es gibt ja in diesem Zusammenhang auch natürlich verschiedene Fragebogen, was man auch tatsächlich benutzen könnte. Aber auf alle Fälle wichtig ist meines Erachtens, dass die Patienten regelmäßig kommen, auch wenn die gesund sind. Mhm. Weil dann kann man tatsächlich Therapie einstellen und fortführen.
Das ist natürlich ein ganz schöner Satz, den Sie da sagen, der ja eigentlich grundsätzlich in Richtung Prävention auch das Verständnis von unserem Gesundheitssystem reinstrahlt. Aber dieses Thema, das ist so groß, das machen wir jetzt in diesem Podcast nicht auf. Aber danke nochmal für diesen Aspekt der Krankheitseinsicht und des Krankheitsverständnisses. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und Sie haben es gesagt, es gibt vielfältiges, auch gutes, belastbares Material an Informationen für Betroffene, wo man sich nochmal schlau machen kann. Mal ein bisschen ketzerisch gefragt. Klar ist, wenn die Adhärenz gut ist, dann geht es den Betroffenen besser. Davon gehen wir mal aus. Warum ist denn das für die Behandelnden darüber hinaus noch wichtig, dass Adhärenz funktioniert? Also hat das noch andere Aspekte?
Je besser unser Patient eingestellt ist, der ist ja natürlich auch zufriedener. Das heißt, der Umgang zwischen uns und dem Patienten wird natürlich besser. Je zufriedener der Patient, umso besser ist ja auch die Arzt-Patienten-Beziehung in der Regel. Und wir sehen natürlich auch weniger Probleme im Nachgang. Ja, also man darf nicht vergessen, eine Exazerbation ist nicht nur ein bisschen Husten und es ist schlechter, sondern wir wissen, so ein Event verschlechtert die Lebensqualität der Patienten. Die haben ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall, für Vorhofflimmern. Also das ist ja wirklich etwas, was die Lebensqualität des Patienten enorm beeinträchtigt, mehr Gesundheitskosten generiert. Mehr Aufwand natürlich auch in der Patientenversorgung auf der anderen Seite schafft. Das heißt nicht, dass wir uns nicht drum kümmern, wenn das Problem aufgetreten ist, aber es ist ja wirklich dieser präventive Ansatz, dass wir das eigentlich unserem Patienten gerne ersparen möchten.
Je besser der Patient mit der Therapie zurechtkommt und eingestellt ist, umso größer ist die Motivation des Patienten, die Therapie auch weiterzuführen. Und wenn der Patient zufrieden ist, und dann die Erkrankung auch verstanden hat, spare ich mir auf andere Seite auch Zeit, um mich um akute Situationen auch zu kümmern. Also ein Patient, der frühzeitig zu mir kommt, spare ich mir auch wirklich viel Zeit, was ich bei einer Exazerbation, Krankenhauseinweisung, also das ist natürlich für Patienten auch deutlich größere Belastung, auch für mich aber auch. Von daher ist besser, dass der Patient gut eingestellt ist, dann sind alle zufrieden.
Mir wird gerade klar, wir haben das zwar in unterschiedlichen Folgen behandelt, aber das, was Herr Professor Vogelmeier, Doktorin Sando in der Folge über Awareness gesprochen hat, spielt hier natürlich komplett rein. Je mehr Verständnis da ist, je mehr Aufmerksamkeit. Sie beide haben es wunderbar skizziert. Auch die PatientInnen selber wissen, oh, ich gehe in eine bedrohliche Situation rein. Und wissen, dass das ernst zu nehmen ist und vielleicht auch frühzeitig kommen, dass es gar nicht so weit kommt. Ich glaube, da ist Aufmerksamkeit ganz wichtig und dann gekoppelt mit einer erfolgreichen Implementierung gemeinsamer Ziele, also einer Adhärenz, dann eine erfolgreiche Behandlung möglich. Sie haben wunderbar aufgezeigt, wunderbar klar strukturiert, was Ihnen wichtig ist, was für ein erfolgreiches Erreichen von Adhärenz wichtig ist. Können Sie zum Schluss nochmal so zusammenfassen, was für Sie so Kernbotschaften sind, die Sie im Kontext Adhärenz für besonders wichtig halten?
Wichtig ist aus meiner Sicht, ein Verständnis dazu zu schaffen, dass die COPD gut zu behandeln ist. Mhm. Also es geht natürlich um eine chronische Erkrankung, welche man inhalative Therapie dafür benötigt. Aber es muss halt auch natürlich angepasst werden. Diese Anpassung findet individuell an Gegebenheiten von Patienten statt. Und tatsächlich, wenn das stattfindet, dann haben Patienten halt weniger Atembeschwerden und die haben dann auch, wenn das Verständnis für diese Erkrankung auch geschaffen ist, dann werden die Patienten wirklich auch keine Hemmung haben, sich bei Atembeschwerden einfach frühzeitig sich vorzustellen.
Das Bewusstsein muss weiter geschärft werden, aber auch in der Gesamtbevölkerung. Also auch wenn wir sagen, wir haben eine hohe Dunkelziffer an COPD-Patienten. Also ich glaube auch, dass wir daran noch arbeiten müssen, auch an sozusagen wirklich überhaupt, was ist das? Es ist nicht nur ein Raucherhusten, sondern dass auch die Patienten kommen, wenn man immer hustet, sei es zum Hausarzt oder dann auch über den Hausarzt zum Facharzt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, dass die Patienten wissen, was ist eine Exazerbation? Warum ist das gefährlich? Es ist nicht nur ein leichtes Hüsteln, es ist letztlich der Infarkt der Lunge, den wir unbedingt vermeiden wollen. Und da ist eben eine gute, suffiziente Therapie wichtig.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe und unsere Spotlights auf die COPD. Wir freuen uns über Ihr Feedback und nehmen gerne Wünsche für zukünftige Folgen auf. Schreiben Sie uns an podcast.de@kesi.com. Ich freue mich natürlich auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge. Da spreche ich mit Professor Dirk Hartmann und Professor Michael Kreuter über den Zusammenhang von Magen-Darm-Trakt und Lunge. Bis dahin.